Lasky saß auf dem Sofa in seinem Büro hinter der aufgeschlagenen Times versteckt, die Tasse Kaffee neben sich auf der Armlehne eines Sessels, als Alan Hamilton hereinkam. Sie machte leise die Tür zu und schlich auf den Spitzen ihrer Stöckelschuhe über den Teppich, so dass Felix sie erst sah, als sie die Times hinunterdrückte und ihn über den oberen Rand der Zeitung hinweg anschaute. Das plötzliche Rascheln des Papiers ließ Felix heftig zusammenzucken. Sie sagte, »Mr. Lasky«. Er sagte, »Mrs. Hamilton«. Sie hob ihren Rock bis zu den Hüften und sagte, »Gib mir einen guten Morgenkuss.« Unter dem Rock trug sie altmodische Strapse, aber kein Höschen. Lasky beugte sich vor und rieb sein Gesicht in ihrem struppigen Schamhaar. Sein Herz schlug ein bisschen schneller und er kam sich herrlich verderbt vor. Er lehnte sich zurück und schaute sie an. »Du schaffst es immer wieder, dass mir der Sex schmutzig vorkommt«, sagte er. »Das gefällt mir so an dir.« Er faltete die Zeitung zusammen und ließ sie auf den Boden fallen. Mrs. Hamilton ließ den Rocksaum wieder sinken und sagte, »Manchmal kommt es einfach über mich.« Er lächelte wissend und ließ den Blick über ihren Körper wandern. Sie war um die 50, sehr schlank und hatte kleine, spitze Brüste. Die Tatsache, dass ihre Haut alterte, wurde von einer tiefen Bräune kompensiert, die sie den ganzen Winter über auf einer Sonnenbank hegte und pflegte. Ihr Haar war schwarz, glatt und vorteilhaft geschnitten. Die grauen Haare, die von Zeit zu Zeit erschienen, wurden in einem exklusiven Frisiersalon in Knightsbridge gekonnt gefärbt. Sie trug ein cremefarbenes Kostüm, sehr elegant, sehr teuer und sehr englisch. Felix konnte nicht anders. Er streckte die Hand aus, schob sie unter Alans perfekt geschneiderten Rock und ließ sie am Oberschenkel langsam höher wandern. Mit der dreisten Respektlosigkeit des intimen Liebhabers streichelte und kniff er ihre Pobacken. Er fragte sich, ob irgendjemand ihm glauben würde, dass die spröde Gattin des ehrenwerten Derek Hamilton ohne Höschen durch die Gegend lief, so dass ein Felix Lasky ihren nackten Hintern betatschen konnte, wann immer er wollte. Mrs. Hamilton wand sich vor Wonne. Dann schob sie widerwillig seine Hand weg und setzte sich neben ihn auf das Sofa, auf dem sie in den letzten 4 Monaten Felix' wildeste sexuelle Träume hatte in Erfüllung gehen lassen. Felix hatte sie auf einer Gartenparty kennengelernt. Die Gastgeber waren Freunde der Hamiltons, nicht die seinen. Doch Felix hatte eine Einladung bekommen, indem er den Gastgebern vortäuschte, finanzielles Interesse an ihrem Maschinenbauunternehmen zu haben. Es war ein heißer Julitag. Die Frauen trugen Sommerkleider, die Männer Leinenjacketts. Lasky war im weißen Anzug erschienen. Hochgewachsen und schlank wie er war, noch dazu mit seinem leicht fremdländischen Einschlag, war er der Star bei den Damen. Und das wusste er auch. Für die älteren Gäste stand ein Crockettplatz zur Verfügung, für die jungen Leute ein Tennisplatz und für die Kinder ein Swimmingpool. Die Gastgeber sorgten für einen stetig fließenden Strom von Champagner und Erdbeeren mit Sahne. Lasky hatte seine Hausaufgaben gut gemacht, was die Gastgeber betraf. Selbst wenn er heuchelte, tat er es gründlich. Deshalb wusste er, dass diese Leute sich das alles eigentlich gar nicht leisten konnten. Dennoch hatten sie Felix widerwillig eingeladen und auch nur, weil er mehr oder weniger darum gebeten hatte. Wieso, fragte er sich, gibt ein industriellen Ehepaar, das knapp bei Kasse ist, eine sinnlose Party für Leute, die es nicht braucht? Englands bessere Gesellschaft gab ihm immer wieder Rätsel auf. Natürlich kannte Felix ihre Spielregeln und verstand deren Logik. Aber warum die Leute dieses Spiel spielten, würde er wohl nie begreifen. Da kannte er sich schon sehr viel besser aus, was die Psychologie von Damen mittleren Alters betraf. Mit der Andeutung einer Verbeugung nahm er Mrs. Hamiltons Hand. Und als er sie anschaute, sah er das Funkeln in ihren Augen. Dieses Funkeln und die Tatsache, dass ihr Gatte ein unansehnlicher, fetter Kloß war, während sie ihre Schönheit im Wesentlichen konserviert hatte, genügte Felix, um zu erkennen, dass Mrs. Hamilton einem Flirt nicht abgeneigt war. Er spielte den europäischen Charmeur alten Schlages so gekonnt, dass jeder zweitklassige Schmierenkomödiant vor Neid erblasst wäre. Er schob Mrs. Hamilton den Stuhl hin, rief nach dem Sommelier, auf dass er ihr Champagner nachschenke, und berührte sie diskret, aber unablässig. Ihre Hand, ihren Arm, ihre Schultern, ihre Hüfte. In diesem Fall bestand keine Veranlassung, mit Raffinesse und Feingefühl vorzugehen, das konnte er spüren. Wenn Mrs. Hamilton tatsächlich verführt werden wollte, dann konnte er seine Bereitschaft, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, so deutlich wie möglich signalisieren. Wenn sie nicht verführt werden wollte, konnte sein ganzes Affentheater ohnehin nichts daran ändern. Er führte sie von der Villa weg, indem er mit ihr von Gästegruppe zu Gästegruppe schlenderte, dort stehen blieb, wo interessante Konversation geführt wurde und weiterging, wo gesellschaftlicher Klatsch das Thema war. Mrs. Hamilton machte Felix mit verschiedenen Leuten bekannt und er hatte die Gelegenheit, sie zwei Börsenmaklern vorzustellen, die er flüchtig kannte. Sie beobachteten, wie die Kinder im Wasser planschten und Felix flüsterte ihr ins Ohr, »Haben Sie Ihren Bikini dabei?« Worauf Mrs. Hamilton kicherte. Sie setzten sich in den Schatten einer gewaltigen Eiche und schauten den Tennisspielern zu, die langweilig professionell spielten. Dann schlenderten sie über einen kiesbedeckten Gehweg, der sich durch ein kleines, künstlich angelegtes Wäldchen schlängelte, und als sie von der Villa aus nicht mehr gesehen werden konnten, nahm er ihr Gesicht in beide Hände und küsste sie. Mrs. Hamilton steckte ihm die Zunge in den Mund, schob beide Hände unter seine weiße Anzugjacke und grub die Finger in seine Brust. Dann löste sie sich von ihm und blickte verstohlen den Gehweg hinauf und hinunter. Er sagte hastig, »Gehst du mit mir zu Abendessen bald?« »Sehr bald«, hauchte sie. Dann gesellten sie sich wieder zu den Partygästen und trennten sich. Mrs. Hamilton ging, ohne Felix auf Wiedersehen zu sagen. Am nächsten Tag mietete er eine Suite in einem Hotel in der Park Lane. Und dort bekamen sie ihr Abendessen und Champagner. Dann ging er mit ihr ins Bett. Und in eben diesem Bett machte Felix die Entdeckung, dass er sich in Ellen getäuscht hatte. Er hatte mit einer sexhungrigen Frau gerechnet, die man leicht befriedigen konnte. Stattdessen machte er die Feststellung, dass ihre sexuellen Vorlieben mindestens ebenso exotisch waren wie die seinen. Im Laufe der darauffolgenden Wochen trieben sie fast alles im Bett, was Mann und Frau miteinander treiben konnten. Als ihnen die Ideen ausgingen, tätigte Lesky einen Anruf, worauf eine zweite Frau erschien, die ihnen neue Betätigungsfelder eröffnete, da sie nun zu dritt waren. Alles, was Ellen tat, tat sie mit der aufrichtigen Freude eines Kindes, das auf dem Rummelplatz plötzlich ein Karussell entdeckt, auf dem man umsonst fahren durfte. Während Felix in diesen Erinnerungen schwelgte, schaute er Ellen an, als sie nun neben ihm auf dem Sofa in seinem Büro saß. Ein Gefühl der Wärme stieg in ihm auf. Manche Leute, ging es ihm durch den Kopf, würden dieses Gefühl vielleicht als Liebe bezeichnen. »Was gefällt dir eigentlich an mir?«, fragte er. »Was für eine egozentrische Frage!« »Ich habe dir aber gesagt, was mir an dir gefällt. Komm, sag schon, was du an mir so gern hast.« Sie blickte auf seinen Schoß hinunter. »Dreimal darfst du raten.« Er lachte. »Möchtest du Kaffee?« »Nein, danke. Ich gehe einkaufen. Wollte nur auf einen kleinen Schmatz bei dir hereinschauen.« »Du bist ein schamloses Weib.« Sie grinste träge. »Wie geht es Derek?« »Na, wie wohl. Er ist am Boden zerstört. Warum fragst du?« Lesky zuckte die Achseln. »Dein Mann interessiert mich. Ein Mann, der eine Kostbarkeit wie Ellen Hamilton besitzt und sie sich aus den Fingern gleiten lässt.« Sie schaute zur Seite. »Lass uns über etwas anderes reden.« »Na gut. Bist du glücklich?« Sie lächelte. »Ja, ich hoffe nur, es bleibt so.« »Warum sollte es nicht so bleiben?«, sagte er leichthin. »Ich weiß nicht. Ich treffe mich mit dir und dann rammeln wir wie...« »Wir rammeln. Bitte?« »Wir rammeln wie die Hasen. So ist der korrekte Ausdruck in der Jägersprache.« Sie kicherte. »Du alter Dummkopf. Ach Gott, ich liebe dich, wenn du so durch und durch preußisch korrekt bist. Aber das tust du nur, um mich aufzuheitern, nicht wahr? Wir treffen uns und rammeln wie die Hasen. Aber du meinst, dass es so nicht weitergehen kann, oder? Du kannst doch nicht leugnen, dass unsere Beziehung irgendetwas Unbeständiges hat.« »Wäre es dir anders lieber?«, fragte er vorsichtig. »Ich weiß nicht.« Ihm wurde klar, dass es die einzige Antwort war, die sie geben konnte. »Wäre es dir denn anders lieber?«, wollte sie wissen. Er wählte seine Worte mit Bedacht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, über die Fortdauer oder den Abbruch unserer Beziehung nachzudenken, und ich würde sagen, du redest wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, wenn er die Jahresbilanz vorträgt. Hör bitte auf damit und sprich vernünftig. Aber nur, wenn du aufhörst, wie die Heldin in einer Liebesschnulze zu reden, wo wir gerade von Bilanzen sprechen. Ich nehme an, das ist der Grund für Derricks Kummer. Ja, er glaubt zwar, dass es ihm wegen eines Magengeschwürs so schlecht geht, aber ich weiß es besser. Würde er sein Unternehmen verkaufen? Was meinst du? Ich wollte, er würde es tun. Sie blickte Lesky aufmerksam an. Würdest du die Hamilton Holdings kaufen? Schon möglich. Sie starrte ihn längere Zeit schweigend an. Er wusste, dass sie sich seine Bemerkung durch den Kopf gehen ließ, die Möglichkeiten einschätzte, seine Motive zu ergründen versuchte. Sie war eine sehr kluge Frau. Sie beschloss, nicht auf seine Äußerungen einzugehen. »Tja, ich muss jetzt los«, sagte sie stattdessen. »Ich möchte zum Mittagessen zu Hause sein.« Beide standen auf. Er küsste sie und betatschte sie dabei mit plumper Lüsternheit am ganzen Körper. Sie steckte ihm einen Finger in den Mund und er saugte daran. »Wiedersehen«, sagte sie. »Ich ruf dich an«, murmelte Lesky. Dann war sie verschwunden. Lesky ging zum Bücherregal, das an der Wand stand, und starrte mit leerem Blick auf den Buchrücken vom »Verzeichnis der Aufsichtsräte und Direktoren«. Ellen hat auf seine Frage, ob sie glücklich sei, geantwortet, »Ja, ich hoffe nur, es bleibt so.« Das musste er sich genauer durch den Kopf gehen lassen. Sie hatte eine Art, bestimmte Dinge auszudrücken, die ihn nachdenklich stimmte. Sie war eine scharfsinnige Frau. Was also wollte sie? Eine Heirat? Auf seine dahingehende Frage hatte sie geantwortet, »Ich weiß es nicht.« Und wenngleich sie schwerlich eine andere Antwort hätte geben können, Lesky hatte dennoch das Gefühl, dass sie aufrichtig gewesen war. »Und was willst du selbst?«, fragte er sich. »Willst du sie heiraten?« Er setzte sich hinter den Schreibtisch. Er hatte noch viel zu tun. Er drückte auf die Taste der Gegensprechanlage und sagte zu seiner Sekretärin Carol, »Rufen Sie bitte beim Energieministerium an. Versuchen Sie herauszufinden, wann bekannt gegeben wird, wer die Bohrrechte für das Shield-Ölfeld bekommt. Mich interessiert der genaue Zeitpunkt.« »In Ordnung«, sagte Carol. »Anschließend rufen Sie bitte bei Fett und Co. an. Lassen Sie sich den Chef geben, Nathaniel Fett, und stellen Sie ihn zu mir durch.« »Wird gemacht.« Lesky nahm den Finger vom Knopf und lehnte sich zurück. Wieder fragte er sich, »Willst du Ellen Hamilton heiraten?« Plötzlich wusste er die Antwort, und sie erstaunte ihn.